Klimaschutz durch Technik bei Radio Potsdam. Heute mit den Gästen Andreas Nein von der ST Gebäudetechnik und Tom Bernheim vom Zoo Halle. Aber zunächst einmal, Andreas, zu dir. Erklär doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz, worum geht es in Klimaschutz durch Technik?
Wir verbinden immer irgendeinen, ja, ein Unternehmen mit seiner Unternehmensphilosophie, und gucken dann, was haben die eigentlich so an Technik drinne? Und wie kann man da den Bezug schlagen zum Thema Klimaschutz im weitesten Sinne? Welche Technik haben die? Alte Technik, neue Technik? Gibt es da schon so CO2-Einsparstrategien oder ist das gar nicht möglich? So haben wir mal geguckt, ne? Wir sind ein bisschen beleuchtet. Was haben sie drin? Lüftung, Heizung, Kälte? Und haben sie eine Regelung drin? Oder ist das alles noch mittelalterliche Technik?
Jetzt ist ja beim Zoo schon allein die Frage mit den ganzen Tieren, mit den Methangasen, die durch die Kacke entsteht. Wie entsorgt ihr
durch
das
durch den Bioabfall, meinst du?
Ja. Klimaneutral.
Das wird in speziellen Containern halt entsorgt, die dann teilweise auch als Dünger enden. Also wir haben auch Bauern, die das abholen und auf ihre Felder ausbringen. Diese Diskussion um die ausgestoßenen Methangase, erstmal haben wir rein Kühe oder so, denen das ja nun stark unterstellt wird oder das tatsächlich auch so ist, recht wenig. Das sind ja wirklich Elefanten, Raubtiere und so weiter und so fort. Aber ich empfinde dieses Thema ganz persönlich immer gerade der Ausstoß von Methangasen beim Tieren immer etwas überspitzt. Das ist natürlich auch eine ganz andere Dimension. Reden wir von einem landwirtschaftlichen Betrieb mit 1000 Kühen oder 2000 Kühen als die Situation im Zoo. Also da ist das eher ein doch untergeordnetes Thema.
Kommt ja auch eigentlich mehr aus der Massentierhaltung, ne? Muss man ja ehrlich sagen.
Richtig.
Nur
richtig.
Da kommt es ja her. Ja. Bei den Zootieren, ob die im Zoo leben oder an einer freien Wildbahn leben, da gibt es ja von der Bilanz her kein Mehraufwand oder kein Mehrausstoß, besser gesagt.
Genau so ist es.
Wie viele Tierarten habt ihr im Hallenser Zoo?
Wir haben ca. 450 Tierarten, die wir halten. Also schon doch eine ganze Menge. Das beginnt allerdings wirklich mit dem kleinsten Fisch bis hin zu Großtieren, dann halt Elefanten.
Aber Elefanten haben ja jetzt, glaube ich, leben meistens ja sowieso unter freiem Himmel, denke ich mal.
Ja, nein, also man braucht auf jeden Fall Tierhäuser, gerade für solche Tiere, weil der Elefant kommt ja nun mal, also wir haben afrikanische Elefanten, die natürlich namensgebend aus Afrika kommen und unsere Winter wären dann deutlich zu kalt, weil die würden sich dann schon erkälten, das ging also nicht. Man braucht also ein Haus, wenn man Elefanten halten will, egal ob man asiatische Elefanten oder afrikanische hält. Wir sind ein Zoo, der sehr viele Tierhäuser hat. Viele Zoos haben ja manchmal nur eins oder zwei, selbst Großzoos wie Leipzig oder auch Berlin mit dem Bremenhaus. Wir haben außergewöhnlich viele Tierhäuser. Und das ist natürlich auch dann energetisch eine Herausforderung.
Genau, da würde mich natürlich sofort interessieren, beheizt ihr die dann nur mit Luft, mit warmer Luft? Oder gibt es da auch richtig Flächenheizung oder richtige, sagen wir mal, eine Heizkörper sind wahrscheinlich zu klein, aber so Flächenheizungen würden sich ja da total gut anbieten.
Das ist eine Kombination aus beiden. Wir hatten einen, unser alter Zoodirektor, der leider verschieden ist, war schon vor 15 Jahren sehr weitsichtig und hat einen BHKW-Block Heizkraftwerk installieren lassen, was uns energieseitig erstmal nahezu autark macht. Natürlich brauchen wir Befeuerung durch Erdgas. Alternativ dann mit der damaligen oder jetzt immer noch doch teilweise herrschenden Energiekrise haben wir auch noch zusätzlich jetzt Öltanks, um notfalls wechseln zu können jederzeit. Und dieses Blockkraftheizwerk heizt unsere Tierhäuser, unsere Regenwaldhäuser. Wir haben alleine 4 Regenwaldhäuser, wo also Tiere, die im Regenwald zu Hause sind,
Das so vergleichbar auch, mit unserer Potsdamer Biosphäre?
Vergleichbar, bloß eben nicht in einem einzigen gigantischen Haus wie die Biosphäre, sondern verteilt auf vier Häuser bei uns. Mhm. Also wir haben sehr viele Regenwaldtiere oder tropische Tiere, die entsprechenden Temperaturen bleiben, brauchen. Das heißt, also in diesen Häusern herrscht konstant eine Temperatur zwischen 26 und 28 Grad, Sommers wie Winters. Mhm. So der schöne Nebeneffekt eines Blockheizkraftwerkes ist natürlich, es produziert Strom. Ja. Und je mehr wir heizen, umso mehr Strom produzieren wir. Und das eigentlich insbesondere im Winter, wo wir am meisten heizen müssen, so erfolgreich, dass wir eigentlich sogar noch Strom ins Netz einspeisen.
Damit ist die Frage nach der Redundanz auch schon, Ausfallsicherheit ja schon beantwortet.
Richtig.
Für den Fall des Falles, ja, wenn BHKW mal...
Genau.
Das sind ja jede Menge mechanische Teile, das ist ja ein riesengroßer Motor.
Genau.
Wenn der mal eine Macke hat, zack, kann man immer noch die klassische Heizung anschmeißen.
Richtig. Das ist also wirklich, wir mussten uns da auch rückversichern, weil, wie gesagt, dieser hohe Bestandteil an tropischen Tieren ist notwendig. Im Sommer nutzen wir natürlich, wir hatten vor ein paar Jahren ein sogenanntes energetisches Ertüchtigungsprogramm. Wir haben große Solareinheiten auf den Dächern. Ja. Wir nutzen Effekte, wenn möglich, zum Beispiel mit gläsernen Dächern, mit Lichtkuppeln. Mhm. Das wirkt, sieht auf den Anfang erstmal gar nicht so weltaufregend aus, aber was das mit so einem Haus im Sommer macht, wir reden da wirklich um Temperatureinheiten im Dezimalbereich, die da erzeugt werden können. Also wir reden nicht von 2-3 Grad, was ein Glasdach ausmacht zum Beispiel, sondern wir reden wirklich 10, 15, 20 Grad, die alleine nur durch natürliche Sonnen- und Lichteinstrahlung.
So ein bisschen Gewächshaus-Philosophie.
Meine, ne? Es kommt in Gärtnereien, sieht man das oft, sogenannte Kalthäuser. So ein Kalthaus hat selbst im Winter mit dem Standard-Sonnenschein, den wir hier in unseren deutschen Breitengraden haben, erreichen diese Kalthäuser eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad ohne Zuheizung in jeglicher Form. Das wissen wir, weil wir unsere Palmen nämlich immer bei einer großen Gärtnerei unterstellen müssen. Und die betreiben ausschließlich Kalthäuser, da gibt es keine Zuheizung. Das Licht reicht, was durch diese Glasdächer dringt, reicht eben aus, um da so zwischen 10 und 15 Grad konstant halten zu können.
Gibt ja auch so die sogenannte diffuse Strahlung. Ne? Also auch wenn bewölkt ist, gibt es ja trotzdem ein bisschen Energieeintrag. Ja,
ne? Genau.
Ja, tolles Konzept.
Ne? Ja. Allerdings. Ja. Aber wie ist es, wenn man halt nicht heizen muss und dann kühlen muss?
Muss man nicht. Also wir sind gar nicht in der Situation, kühlen zu müssen, außer unserer Kasse.
Du meinst jetzt Pinguine, wa?
Pinguine,
außer
Eisbären oder halt natürlich auch Futter, was gekühlt werden muss.
Gut, okay. Das ist natürlich ein anderes Thema. Also grundsätzlich das Einzige, was wir kühlen, sind unsere Kassierer im Sommer in ihren Kassen. Die haben eine Klimaanlage tatsächlich in der Kasse drin, weil sonst nicht auszuhalten sind, weil das so eine Glasfront ist und das heizt sich immer auf. Tiere selber müssen wir nicht kühlen, also Pinguine, wir haben Humboldt-Pinguine und wir verfrachten ja fälschlicherweise gedanklich immer Pinguine in die kalten arktischen Regionen. Ein Humboldt-Pinguin zum Beispiel kommt an der Humboldt-Küste, also Feuerland, die chilenische Küste entlang und da ist es ja eigentlich so, wir müssen im Winter darauf achten, dass die keine Erfrierungen an den Füßen kriegen.
Ach, ja, echt? Tatsache, ja.
Also das ist eben bei der Art, die wir halten, aber grundsätzlich ist es also nicht so, dass ein Pinguin unbedingt immer total frostsicher ist. Er hat zwar dieses Gefieder, was ihn schützt, auch, deswegen kann er auch im sehr kalten Wasser schwimmen, aber bei unserem Pinguin ist es wirklich so, dass wir im Winter darauf achten müssen, dass er nicht...
Habt ihr auch Eisbären?
Nee, wa? Haben wir nicht, nein. Futter, natürlich, klar, haben wir ein paar Kühleinheiten, damit Futter, also gerade Fisch und sowas, wird in der Regel gefroren gebracht und dann aufgetaut, gerade bei den Mengen, die man braucht für Seebären, Pinguine, Pelikane, also wir haben schon recht viele Fischfresser. Da muss natürlich eine entsprechende...
Und so klassische Kühlzellen, ne? Klassische, so wie in der Lebensmittelindustrie
Kühlzellen, auch. Tiefkühlzellen, um das vorrätig zu halten, aber ich glaube, jedes größere Restaurant hat ähnlich viel Kühltechnik wie wir. Vielleicht haben wir eine Kühlzelle mehr für unsere Großkatzen. Da reden wir ja schon über entsprechende Mengen. Da kommt dann eben gleich Rinderhälften.
Ja. Aber dafür nutzt ihr den Strom, den ihr ja
erzeugt. So ist es. Also auch unser kompletter im Sommer manchmal entnehmen wir aus dem Netz mal Strom, wenn es wirklich mal. Aber an sich decken wir unseren Strombedarf weitestgehend.
Auch durch die PV-Anlagen jetzt zusätzlich.
Ne? Das kommt noch dazu. Also die PV-Anlagen, die auf den Dächern, also wir haben uns relativ gut energetisch ertüchtigt, eben auch Energieverlust, also Dämmung und so weiter. Wir hatten, so wie gesagt, so ein energetisches Ertüchtigungsprojekt und in diesem Zuge haben wir auch gesehen, wo sind Schwachstellen, wo kann zum Beispiel Wärme oder sonstiges entweichen, wo können wir natürliche Gegebenheiten nutzen, um zum Beispiel über PV-Anlagen noch zusätzlich Strom zu erzeugen.
Aber was ist, wenn halt eure eigentliche Heizung ausfällt? Du hast ja gesagt, dass ihr jetzt auch euch Ölheizung zugelegt habt.
Die waren wahrscheinlich zuerst da.
Und wir haben aber jetzt zum Beispiel als im Zuge dieser Energiekrise, die ja vor 2 Jahren, jetzt ist es ja etwas beruhigter momentan, zumindest aber im Zuge dieser Energiekrise hatte uns das Energieversorgungsunternehmen der Stadt, die uns auch betreuen,
Fernwärmeangebote,
geraten, zusätzlich noch Öltanks zu errichten, um zum Beispiel auch das BHKW, also einmal um unsere konventionellen Heizungen, die wir stehen lassen haben, oder das BHKW von Erdgas auf Öl umstellen zu können.
War das ein Fernwärmeanschluss? Haben die euch keinen Fernwärmeanschluss angeboten?
Fernwärmeanschluss, nee? Nein. Also Halle hat relativ wenig Fernwärme. Das sind mehr so diese Neubaugebiete, die Neustadt oder so, die fernwärmeseitig erschlossen sind. Auch mehr im Süden der Stadt, aber im Norden, merkwürdigerweise da, wo wir es, also wir haben keinen Fernwärme.
Ist wahrscheinlich so 20-Jahres-Plan, ne? Wenn jetzt sind ja alle Kommunen sind ja angehalten, Nahwärmekonzepte zu erarbeiten.
Genau.
Und wenn das dann irgendwann mal so sukzessive alles kommt, dann
wird
man die Ölkessel wahrscheinlich durch einen Fernwärmeanschluss noch ersetzen, aber ihr bleibt trotzdem redundant.
Richtig.
Ihr habt ja noch BHKW und PV.
Aber wie switcht ihr um von Erdgas auf Öl? Gibt es da irgendein System oder passiert das automatisch? Ich habe keine Ahnung.
Ja, automatisch nicht. Also es sind dann schon ein paar kleinere Eingriffe nötig, aber grundsätzlich lässt sich das sehr schnell, also innerhalb wirklich von 2 Tagen umstellen. Solange kann man auch in so einem Tierhaus notfalls die Temperatur halten, um zu switchen. Und es liegt aber das ganze Rohrsystem zum Beispiel von diesen alten Heizungen. Es wurde also bewusst damals, wurde sogar teilsaniert und bewusst erhalten, dass man eben diese Redundanz erreicht, und dann noch dazu die PV-Systeme. Also das sind an sich, wenn man so will, 3-mal abgesichert.
Geheizt wird ja letztendlich mit warmem Wasser. Und ob jetzt der Ölkessel Wasser warm macht oder das BHKW, da zieht man ja die Abwärme aus den Abgasen raus. Ja. Ob man damit Wasser warm macht, ist ja egal. Man muss nur das warme Wasser dann in die Gebäude schicken.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Das ist ja,
das ist ja
da,
nur der Erzeuger.
Der erzeugte Energieeintrag, den man braucht, um das Wasser zu erwärmen.
Was mich ja jetzt noch interessiert, also das ist jetzt der Zoo selbst als Gebäude, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber ihr kriegt ja sicherlich auch mal Tiere von außerhalb oder schickt auch Tiere in andere Zoos. Wie werden die transportiert? Mit dem Flugzeug, mit dem Hubschrauber, mit dem LKW?
Ja, innerhalb Deutschlands oder sage ich mal Europa in der Regel per Transport, also per Straße, weil dort lässt sich in der Regel am besten sicherstellen, dass das so stressfrei wie möglich fürs Tier erfolgt. Das kommt natürlich immer darauf an, von welcher Größenordnung reden wir ja, aber auch, wie gesagt, ein Elefant geht genauso auf die Straße wie ein Kleintier. Das sind dann spezielle Tiertransporteure. Teilweise tun es die Zoos auch selber. Wir können bis zum, sag ich mal, mittelgroßes Tier selber transportieren, wenn wir dann die Regionen Flusspferde, Nilpferde, Nashörner, Elefanten, dann gibt es, obwohl es so viele gibt es also nicht, 2-3 Unternehmen in Europa, die sind darauf spezialisiert, auf Großtiertransporte, haben dann wirklich klimatisierte Hänger, mit denen die Tiere dann auch entsprechend transportiert werden können. Wenn wir jetzt vom weiter weg reden, dann natürlich übers Flugzeug. Also wenn jetzt Tiere im Rahmen eines Populationenaufbau- oder Schutzprogrammes kommen, dann aus ihren Ursprungsländern, dann kommen die natürlich per Flugzeug. Wobei eben mittlerweile ist es also wirklich so, dass kaum noch, es gibt keine Entnahmen mehr in der Wildnis, es sei denn, es ist dringend notwendig, um so eine Reservepopulation aufzubauen. Dann in der Regel, dass über die Zoos direkt läuft. Also das heißt, man kann davon ausgehen, dass 90% aller Tiere heutzutage auch zoogeborene Tiere sind. Und die daraus folgenden Generationen. Also man findet bei Elefanten, die ja recht alt werden, und auch bei Menschenaffen, die eben 50, 60, da findet man immer noch Tiere, die ursprünglich mal in der freien Wildbahn geboren sind. Aber alles andere ist eigentlich zunehmend eine reine Zoopopulation.
Zivilisiert worden.
Ja. Warum werden die nicht mit dem Zug verfrachtet, die Tiere?
Der Zug wäre zu viel unabwägbar. Sie brauchen ja wirklich qualifiziertes Personal, die so einen Transport begleitet und dann jedes Mal so ein ganzer Waggon. Wir reden ja dann auch von speziellen Transportkisten. Und das ist dann mit einem Tiertransportfahrzeug, wie gesagt, die sind alle klimatisiert, wo man also die gewünschte Temperatur für das Tier einstellen kann. Es fährt immer eine Fachperson mit, die das Tier während der Fahrt betreuen kann. Es werden Ruhepausen eingehalten. Das ist also sehr wichtig, damit, wie gesagt, der Transport für das Tier stressfrei ist. Und das auf der Schiene, ich müsste ja dann praktisch irgendwo erstmal zu einem Bahnhof das Tier nochmal verladen. Mhm. Also ich muss es ja erst auf die Straße bringen, um zum Gleis zu kommen. Das wäre viel, viel zu viel Stress. So wird das Tier einmal verladen. Da findet immer zum Beispiel vorher ein Training statt. Also man kommt nicht einfach, stopft das Tier in die Kiste und fährt los, sondern es wird wirklich Wochen vorher mit diesem Tier, was transportiert werden soll, trainiert, damit es sich an diese Transportbox gewöhnt und sie nicht mehr als
Bedrohung empfindet,
sondern als einen Ort, in dem man selbstverständlich reingeht und sich auch wohl und sicher fühlt.
Da liegt immer ein bisschen Futter drin, so
Basmati. Also ein Tiertransport ist Pferden, als Otto Normalmensch kennt man das von Pferden, dass sie ja und selbst da haben wir die Pferde oftmals. Nein, auf den Transporter gehe ich nicht.
Ja, das kommt natürlich vor und wir reden daher in der Regel von bei Sportpferden, die transportiert werden zu Turnieren und so. In der Regel sind die das natürlich auch gewöhnt, aber manchmal scheuen die aus unergründlichen Gründen, wo man das nicht genau so weiß. Das kann Sachen sein, die wir gar nicht wahrnehmen. Geräusch, ein Insekt oder irgendetwas, warum das Tier dort nicht hinein wollte. Aber wie gesagt, bei einem Zoo wird sowas wirklich langfristig vorbereitet. Also da wird auch nichts dem Zufall überlassen. Da steht auch immer noch eine Reservetransportbox bereit und das Tier wird daran gewöhnt, vorbereitet auf den Transport. So, das ist eigentlich für das Tier, geht halt in seine Box, weil es das so kennt, weil das wirklich wochenlang trainiert wurde.
Und wie oft gibt es solche Tiertransporte
im Jahr? Also man versucht das natürlich so gering wie möglich zu halten. Der Transport erfolgt wirklich nur noch aus reinen Populationsmanagementgründen. Es gibt sogenannte Zuchtbücher. Es gibt also deutsche und sogenannte EEPs, europäische Zuchtbücher. Und im Rahmen diesen gucken die Zuchtbuchführer zum Beispiel, sagt, wo die Tiere benötigt werden, um die Population aufrechtzuerhalten, aber auch um einen wertvollen genetischen Mix zu haben. Weil natürlich die Fläche in einem Zoo ist begrenzt. Wenn sie also eine entsprechende Anzahl von jungen Tieren haben, müssen sie irgendwann abgeben. Kommt auch immer darauf an, wie lebt das Tier? Sind das Familienverbände, Herden oder Sonstiges? Und in diesem Rahmen dieses Populationsmanagements werden dann Tiere an andere Zoos abgegeben. Aber man versucht, also man transportiert so wenig wie möglich. Man versucht das natürlich so wenig wie möglich zu machen, aber so viel wie nötig eben, um dieses Management zwischen den Zoos aufrechtzuerhalten und die Population.
Mhm. Mich würde noch mal ein haustechnischer Fakt interessieren. In den großen Gebäuden müsst ihr auch mal einen Luftwechsel vollziehen. Ne, also ist ja, irgendwann ist ja die Luft mal verbraucht, entweder durch ein Ausatmen oder durch Sonstiges.
Nicht nur das, also die Tierhäuser haben alle ein Luftaustauschsystem.
Lüftungsanlagen, richtig
Lüftungsanlagen, große. Lüftungsanlagen, die ist es auch zum Beispiel notwendig, zum Beispiel in unserem Großkatzenhaus. Also eine Großkatze erzeugt diesen doch sehr stechenden Geruch durch einen hohen Ammoniakanteil im Urin. Das würde uns in purer Dosis die Tränen in die Augen treiben. Mhm. Und da wird permanent die Luft ausgetauscht. So. Also ich kann mich auch noch früher als Kind erinnern, wenn ich dieses damalige Raubtierhaus, hieß es damals, ging. Da war natürlich auch noch der Anteil an Großkatzen viel höher. Das hat man da drinnen nicht lange ausgehalten. Das war ein bestialischer Gestank. Mhm. Und heutzutage wird da permanent die Luft also abgesaugt und gefiltert und frisch. Und jetzt kann man da reingehen und im Sommer kommt mal so, dann kann man das Tier auch mal riechen, aber bei Weitem nicht mehr so. Und das ist aber, ja.
Ist auch ein energetischer Aufwand. Du musst ja im Winter dann die Luft erstmal wieder auf die gewünschten, weiß ich nicht, 35 Grad oder
kriegen, genau,
wieder erhitzen. Ne?
Richtig, aber das ist eben Teil moderner Tierhaltung.
Das ist das, was ich vorhin meinte, ne?
Ja.
CO2-Einsparung oder Energieeinsparung steht nicht an oberster Stelle, sondern an oberster Stelle steht immer die Nutzung eines Gebäudes, Krankenhaus, Rechenzentrum, Zoo, ja, und die Nutzung muss erstmal gewährleistet sein. Und dann kann man gucken, wie kann man energetisch sinnvoll ein bisschen Energie sparen. Mhm. Aber wenn halt die Temperatur so hoch sein muss oder in euren Tropenhäusern die Feuchte so hoch sein muss, dann musst du eben Energie aufwenden. Und dann kannst du eben nicht Vorgaben machen und sagen, ihr müsst so und so viel CO2 einsparen. Das geht dann nicht, ne? Sonst kannst du das Gebäude oder die Einrichtung nicht mehr betreiben. Ne? Das vergessen immer viele, wenn immer nur Energie einsparen. Aber die Nutzung steht an erster Stelle und das ist ein gutes Beispiel dafür. Die Tiere brauchen ihre Temperatur, die Tropenhäuser brauchen ihre Feuchte und nur damit kann man gucken, was man dann machen kann. Ne?
Kann man denn eigentlich sagen, ob
den
ihr...
Den Nagel auf den Kopf getroffen hat.
Also naja, das ist so. Vergessen immer viele. Ne?
Kann man denn eigentlich sagen, ob ihr im Sommer oder im Winter mehr Strom verbraucht?
Im Winter... Ja, es ist... Eigentlich kann man es nicht. Also das, was wirklich elektrisch betrieben wird, wird ja Sommer wie Winters betrieben. Mhm. Was zum Kühlen, Reinigen, sonstigen. Also da wahrscheinlich etwas mehr im Sommer durch die Klimaanlagen für die Kassierer.
Das ist ja nicht nur elektrischer Energiebedarf, sondern ist ja auch der Wärmeenergiebedarf. Ne? Mhm. So.
Also der sinkt natürlich dann im Sommer durch diesen Effekt, den ich vorhin schilderte, eben einmal die PV, dann auch da, wo es ging, mit Lichtkuppeln und Glasdächern, um einen natürlichen Wärmeeintrag schon zu haben. Da kann man das natürlich zurück. Aber ich glaube, am Ende hält es sich wirklich die Waage, dass so der durchschnittliche, wir gucken natürlich auf solche Kennziffern, wie ist unser Jahresverbrauch und so weiter, weil Energie ist natürlich trotz, dass wir ja Teil Selbsterzeuger sind, ist natürlich ein hoher Kostenfaktor auch, gerade für uns als so. Ist also eigentlich nach Löhnen der zweithöchste Kostenfaktor. Mhm. Ja, dann kommen ja noch andere Wasser zum Beispiel, Becken werden wöchentlich ausgetauscht. Auch da haben wir ein sehr ausgeklügeltes System mit Zisternen, also wo unser Brauchwasser wieder aufbereitet wird, wieder zurück in den Kreislauf kommt.
Weil er auch also zum Reinigen jede Menge Wasser braucht, ne?
Zum Beispiel.
Also ich erinnere mich nur, wenn Gehege ich als Kind immer da war, dann stehen die mit dem Schlauch,
richtig,
und machen die ganzen Tigerkäfige da sauber und so, da geht ja irre Wasser durch, ne?
Richtig, auch da gibt es auch natürlich, früher war das wirklich so, da wurde so ein Großkatzenkäfig eben nur ausgespritzt, heute passiert das nur weniger, wir arbeiten da mit speziellen bodendeckenden Schichten, die dann nur noch Teil entfernt werden müssen und so eine Reinigung, wie sie sonst wirklich wöchentlich war, wo die, sag ich mal, die Scheiße weggespritzt werden musste, das passiert immer weniger, sondern Da gucken wir auch immer nach Methoden. Man will ja auch die Tiere schon lange nicht mehr wie früher eben, wo die teilweise auf purem Beton oder Fliesen Käfige so gebaut, damit sie schön leicht für die Pfleger zu reinigen sind. Das macht man natürlich gar nicht, schon lange nicht mehr. Aber mit natürlichem Boden, da kann man eben nicht mehr mit dem Druckspüler durchgehen, sondern dann muss vorsichtig Boden ausgetauscht werden. So weiter. Also das macht man dann nicht mehr und es werden dann um den hygienischen Aspekt moderne Biochemikalien eingesetzt, um zum Beispiel den Raum desinfiziert zu halten, um Krankheitseinträge zu vermeiden, also Bakterien, Viren. Also wirklich Druckspülern wird nur noch die, sag ich mal, die Becken der Seebären und der Pinguine und das Pelikanbecken. Das wird noch klassisch, weil klar, das wird abgelassen, geht dann in unsere Zisterne rein, dann werden die Becken ausgereinigt mit dem Druckspüler und dann wieder befüllt. Mhm. Das sind aber die einzigen Anlagen, die im Wasserbereich, die dieses klassische Ausspritzen noch, die alle anderen Anlagen schon lange nicht mehr. Aber das war früher auch eines der größten Verbräuche, die so ein Zoo erzeugt hat, weil nahezu jede Anlage mit Druckspüler
gereicht. Was mich mal so interessieren würde, was ist denn eigentlich mit dem Wasser, wo die Krokodile so rumschwimmen? Muss man da immer dann noch irgendwie, es gibt ja Süßwasser- und Salzwasserkrokodile, muss man das immer ranschiffen, damit die frisches, natürliches Wasser haben?
Also bei uns ist es zum Beispiel so, also man kann unter Umständen, also zum Beispiel unsere Pinguine werden in Süßwasser gehalten, bekommen aber, weil sie ja trotzdem Salzwasser gewöhnt sind, bekommen ein Medikament, was das ausgleicht. Das geht aber hauptsächlich um die Augen. Das ist der einzige Grund, das sind die Augen. Mhm. Dadurch bekommen sie also eine bestimmte Tablette, die das, was das Salzwasser eigentlich für ihre Augen gut tut, die das ausgleicht. Ansonsten kommen die sehr gut mit Süßwasser klar. Bei unseren Seebären führen wir wirklich Lauge zu. In jeder kommt wirklich einmal die Woche, kommt das Fahrzeug mit der Lauge und dann wird es eingespeist ins System, ins Wasser automatisch mit einem bestimmten Mischungsverhältnis, was den natürlichen Gegebenheiten am besten entspricht, eingemischt und kann dann Gott sei Dank aber weiterverwendet werden, weil das Wasser von der Seebärenanlage in die Pelikananlage, das sind Meerespelikane, die kriegen dadurch auch ihr Salzwasser. So haben wir da so einen natürlichen Kreislauf gebildet, der ganz gut funktioniert. Wie gesagt, die Pinguine sind die Ausnahme. Krokodile gewöhnen sich sehr schnell an beides. Das ist denen auch, wenn es, sag ich mal, ein Salzwasserkrokodil kommt, das ohne Medikamente, ohne alles. Die sind extrem anpassungsfähig, kommt auch plötzlich mit Süßwasser klar.
So, wobei die haben wahrscheinlich im Laufe der Millionen Jahre Evolution alles schon mal durchgehabt,
war. Richtig so, deswegen, die können ja auch das ist also dieses Berühmte, die können ja auch das Geschlecht wechseln, sozusagen, das Weibchen kann
auch ohne Gesetz, ja.
Auch ohne Gesetz, die können das wirklich. So, und deswegen haben wir da also nur bei den Seebären und dem Meerespelikan diesen Zusatz von Salz.
Aus technischer Sicht bliebe ja noch die Beleuchtung. Ne? Ihr seid garantiert komplett LED versorgt, außer wenn irgendwie Wärmestrahlung gemacht werden muss.
Außer Wärmestrahlung, also mittlerweile, klar, früher waren das auch natürlich die klassischen Halogenlichter, als ja nicht sagen. Mittlerweile sind wir im Rahmen dieses energetischen Ertüchtigungsprogramms komplett auf LED. Also Licht ist ja trotzdem noch ein wichtiger Faktor, Tageslichteintrag in die Anlagen, wo es notwendig ist. Aber Wärmelampen ist natürlich ein Thema. Das machen wir entweder über Lampen oder zum Beispiel bei den Löwen. Das sind dann Heizplatten, wo die drauf liegen können, weil der Löwe also typisch meistens auf künstlichen Anhöhen, da ist dann eine Heizplatte drunter, wo der Löwe eben drauf liegen kann. Also eben auch draußen. Aber die Tiere akklimatisieren sich auch. Gerade bei den Großkatzen sieht man das immer, wenn ich da an unsere Sumatra-Tiger denke, die natürlich tropisch sind, aber dann eben im Schnee spielen und das total toll finden. Mhm. Also die können sich auch akklimatisieren, dann auf die Bedingungen einstellen.
Also auch die Tiere leisten ihren Beitrag zum
Energieschutz. Auch indem sie sich assimilieren, ne? Ja. Sehr gut, ja.
Genau. Wunderbar, vielen herzlichen Dank für Klimakonkret mit dem Zoo Halle diesmal, mit Tom Bernheim und Andreas Nein von der SD Gebäudetechnik bei Potsdam.
Dankeschön. Ja, Dankeschön.